D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Schönen guten Abend. Wie müssen Fernsehnachrichten für die mobile Generation aussehen? Wie klingt das Radio der Zukunft? Und kauft sich Google bei Verlagen Sympathie ein? Und können Journalisten etwas gegen das neue Misstrauen ihrer Nutzer unternehmen? Antworten haben wir für euch von der Internetkonferenz Republika mitgebracht. Und das sind unsere Themen heute in einer Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Thomas Knüver, Blogger und Inhaber der Digitalberatung K.0. Wie war denn die Republika?
Die Republika war wieder mal eine große Bereicherung. Nicht, weil man hier irgendwelches Wissen mitnimmt, das fürs Geschäftsleben toll ist, sondern weil man Leuten zuhören kann wie Sigmund Baumann, über 80 Jahre, Philosoph, der das digitale Zeitalter besser einordnet als das, was ich so in deutschen Medien lese. Weil man gleichzeitig Menschen trifft wie die Mitarbeiter einer Designagentur, die einfach mal erläutert, wie Foodtrends weltweit entstehen und sich verbreiten. Und schließlich auch, weil man hier ganz viele Menschen neu kennenlernt, neue Kontakte schließt, die auch da wieder nicht mal was mit Business zu tun haben, sondern weil es einfach nette Menschen sind.
Die zweite Meinung
kommt heute von Marc Heiwinkel. Er ist VOKA-Redaktionsleiter und freier Journalist.
Ich habe am letzten Tag der Republika immer den Eindruck, die Republika wäre kaputt, weil ich mit der Erwartung komme, ganz viel über digitalen Journalismus zu lernen und neue Darstellungsformen, und das ist nicht der Fall. Stattdessen lerne ich viel über die gesellschaftlichen Strukturen und wo es bei Ihnen im Argen liegt. Zum Beispiel habe ich einen sehr spannenden Vortrag gehört von Gunter Dück über Schwarmdummheit oder jetzt gerade von der feinen Journelle über Beziehungen im digitalen Zeitalter. Da lerne ich immer viel mehr als über das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ich glaube also, die Republika ist nicht kaputt, sondern meine Erwartung.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Repub Medienmagazin. Wenn ihr in dieser Woche in eure Timelines geschaut habt, dann geht's euch ganz bestimmt so wie mir. Es gab im Grunde kein Vorbeikommen am Hashtag RP15. Der Hashtag zur Republika. Bis gerade lief sie in Berlin, die große Internetkonferenz. Und seit Dienstag gab es da ein pickepackevolles Programm. 800 Speaker haben für insgesamt 450 Stunden Programm gesorgt. Finding Europe, das war die Überschrift. Aber wer die Republika kennt, der weiß, die Überschrift, die ist im Grunde eh nebensächlich. Wir haben deshalb mal unsere Medienbrille aufgesetzt und filtern in dieser Stunde das Programm auf die wichtigsten Mediendiskussionen, die dort stattgefunden haben. Für viele da war ein echtes Highlight der Vortrag des Netzphilosophen Günter Dück. Er hat die Schwarmdummheit der Masse erklärt. Das kennen wir vielleicht auch von unserer Arbeit, wo viele Meetings stattfinden. Das Ganze könnt ihr euch auch nochmal ansehen auf YouTube. Jetzt klären wir aber eine Frage, die sich mit dem Bereich Fernsehen beschäftigt. Die Frage: Wie müssen Fernsehnachrichten für die mobile Generation aussehen? Das ZDF, das probiert das gerade mal aus. Ab dem 18. Mai löst das Format Heute Plus die klassische Nachtausgabe der Nachrichtensendung ab. Und die Reporter, die sollen damit einer eigenen Haltung Themen aufbereiten. Schon vor der Sendung sind die Beiträge dann mobil und über soziale Netzwerke abrufbar. Doch taugt das eigentlich was? Moderator Daniel Bröckerhoff, der hat das Projekt auf der Republika vorgestellt und vorher mit Daniel Fiene gesprochen, der für uns dort unterwegs war.
Daniel Bröckerhoff, wir sind hier auf der Republika. Heute Plus stellt ihr hier vor. Erstmal soll ich ausrichten von Herrn Pähler. Er guckt immer sehr gerne die Nachtausgabe von heute zum Einschlafen. Da muss er sich jetzt ja erstmal so umstellen. Was erwartet ihn dann künftig?
Lieber Herr Pähler, du kannst dir ja vielleicht die Sachen erst noch aufnehmen und dann später gucken, wenn du das nur zum Einschlafen gucken möchtest. Denn wir werden versuchen, Nachrichten so zu machen, dass man eben nicht unbedingt einschläft. Nachrichten haben ja so zwei Funktionen häufig. Einmal Chronisten sein und einmal tatsächlich das, was Herr Pähler macht. Sich das abends angucken, um dann beruhigt in die Nacht zu gehen und zu wissen, die Welt ist noch da, alles ist in Ordnung. Und da sagt mir jemand Gute Nacht. Gute Nacht werden wir auch sagen und die Leute in den Schlaf schicken. Aber wir werden vorher versuchen, einen anderen Blick auf den Nachrichtentag zu werfen. Vielleicht auch mal was aufzugreifen, was vor zwei Tagen war. Und dann zu sagen, ey, da ist uns noch was zu eingefallen, was irgendwie anders ist, was wir noch nicht so bedacht haben. Da kam eine Rückmeldung aus sozialen Netzwerken zu einem Stück, wo wir nochmal nachklappen und versuchen einfach einen anderen Blick auf die Sachen zu haben. Im Grunde, wenn man es jetzt journalistisch betrachtet, klassisch magazinisch so ein bisschen, aber halt auch in der Ansprache anders. Also wir versuchen eher etwas Dialogisches zu haben und nicht so dieses Nachrichtenkanzel von oben herab mit dem Offsprecher, der von irgendwo spricht und dann verkündet, was den Tag über wichtig war, sondern auch eher mal mit dem Ich-Bezug des Autoren zum Beispiel, ein Reporterstück. Wir Moderatoren werden auch unsere eigene Haltung zu einer Sache bekannt geben oder auch nach einem Stück einordnen, werden eher versuchen, das wie ein Gespräch zu halten und nicht wie eine Moderation, die jetzt aus dem Fernseher zu einem kommt.
Du siehst verwirrt aus, Daniel.
Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe gerade so überlegt, wenn du, das Ganze ist ja schon ein ganz langer Prozess gewesen, von der ersten Idee bis jetzt bis zur Umsetzung, haben viele Leute sich das bestimmt draufgeschaut, auch eigene Ideen beigesteuert. Aber so beim ursprünglichen initialen Gedanken ging es ja dann wahrscheinlich auch darum, zu sagen, okay, wir haben hier heute so das Nachrichtengeschehen, aber irgendwie trifft das eine bestimmte Generation nicht mehr. Die fühlt sich davon nicht mehr angesprochen. Was war sozusagen im klassischen Nachrichtengeschäft kaputt in der Ansprache? Was ist so ein Grund, wo du sagst, da müssen wir dringend was ändern?
Du wirst mich nicht dazu kriegen, irgendwas mit Journalismus und kaputt in einem Satz zu sagen. Die Fälle sind schon andere gelaufen. Ich war nicht von Anfang an dabei bei der Konzeption. Ich bin da relativ spät erst dazugekommen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir vor anderthalb Wochen das Projekt beim Videocamp vorgestellt haben und dort ja auf eine Webvideogemeinde getroffen sind, die das sehr wohlwollend aufgenommen hat, die dann aber auch sagte, als wir ihnen Sachen zeigten, ey, das ist uns immer noch zu viel Fernsehen. Das ist immer noch dieses von oben herab, wir wissen nicht, wer der Autor ist, wir wissen nicht, warum denen das Thema interessiert, warum soll ich mir das überhaupt angucken? Was ist daran wichtig für mich? Es ist alles zu distanziert. Ich möchte das näher an mich heranhaben. Ich möchte, dass mir jemand sagt, pass auf, das ist wichtig für dich, das ist nice to know. Eher eine persönliche Einordnung. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was bei den Nachrichten teilweise fehlt oder heute noch nicht gemacht wird, weil immer noch dieses Denken da ist, die Nachricht ist wichtiger als der Typ, der sie präsentiert. Der Journalist muss hinter der Nachricht zurücktreten. Das ist auch in Teilen richtig, aber in Teilen bestimmt der Journalist ja auch mit, wie die Nachricht präsentiert wird, was er da reinnimmt an Fakten, wie er das einordnet. Und ich glaube, da ist auch dieses Ding mit der Vertrauenskrise so ein bisschen entstanden, dass wenn der Journalist nicht mehr sichtbar wird, weiß man auch gar nicht, aus welcher Richtung der eigentlich spricht. Und dann kommt so dieses Gefühl, da ist eine Institution und die will mir was aufdrücken. Die will mir sagen, das ist so und so. Wenn da aber ein Mensch ist, dann kann man das besser einordnen. Man kann auch vielleicht eher gucken, okay, wo ist der sonst so drauf? Was hat der sonst so für Ansichten, für Haltungen? Und dann wird es eher natürlicher, glaube ich.
Wenn ihr jetzt in der Konzeption, oder vielleicht auch jetzt in der Testphase, das jetzt umsetzt und auch guckt, was funktioniert nicht, das müssen ja viele Kollegen dann auch mit ihrer herkömmlichen Arbeitsweise brechen oder so, ne? Also dass man sich erstmal was ganz Neues einstellen muss. Was waren so Punkte, wo nicht vielleicht direkt jeder zu etwas Ja und Amen gesagt hat?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Musst du Klaas Dammann fragen, der das Ding vor allem konzipiert hat. Was wir merken, ist, dass sehr viele Kollegen sehr viel Bock haben, mal was anders zu machen, was anderes auszuprobieren. Wir haben schon ganz großartige Stücke bekommen, wo wir gedacht haben, wow, das geht echt in eine geile Richtung. Das ist eine andere Ansprache, das ist eine andere Erzählhaltung, das ist eine andere Bildsprache. Natürlich ist es schwierig für jemanden, der seit 10, 15 Jahren Nachrichten macht und da sich an so einen gewissen Rhythmus gewohnt hat, eine gewisse Erzählweise gewohnt hat, da rauszukommen und das ganz abzustreifen und nochmal quasi von vorne anzufangen. Das ist für jemanden, der jetzt neu ins Nachrichtenbusiness kommt, einfacher, weil er auch eher diese Rituale hinterfragen kann. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und ich habe viele Kollegen, die gesagt haben, ja, ich habe total Bock darauf, das anders zu machen.
Die inhaltliche Ausrichtung ist das eine, aber auch so ein bisschen das Aufbereiten, das Konfektionieren von Nachrichten, auch wie es verbreitet wird, ist das andere. Hier in der Programmbeschreibung zur Republika war zum Beispiel der Begriff zu eurer Vorstellung Mobile First, beziehungsweise es muss mobil optimiert dargeboten werden. Was heißt das konkret? Was ist da vielleicht anders als jetzt beim klassischen Heute-Journal? Was ist dann, wo es eine schöne Webseite gibt, wo ich kann mir in der Mediathek nochmal alles anschauen, auch mit ergänzenden Informationen? Was ist jetzt anders?
Also ganz konkret anders ist, dass die Stücke, die wir kriegen, entweder von unseren eigenen Reportern in Mainz oder aus den Landesstudios, dass die sofort, sobald sie da sind, abgenommen wurden, ins Netz wandern. Die gehen auf die Facebook-Seite, die gehen auf Twitter. YouTube haben wir noch nicht, weil wir uns dann nochmal ein besseres Konzept ausdenken wollten, damit wir genau wissen, was wir damit machen wollen und auch erstmal dann gezielt auf die beiden anderen Plattformen gehen. Das heißt, die Stücke sind zuerst da. Da können sofort kommentiert werden und die Nachrichtensendung am Abend ist quasi ein Roundup. Alles zusammen plus Anmoderation, Einordnung der Moderatoren. Weil man stellt sich natürlich auch die Frage, wurden wir auch gefragt auf den Videodays, ja warum, oder auf dem Videocamp, ich frage das immer, warum soll ich mir das abends noch angucken? Und der einzige Antwort kann sein, weil du Eva Maria oder den Brockerhoff sehen willst, was die dazu sagen, was die dazu meinen. Das ist ja auch das, was bei Le Floyd total super zieht, dass Leute ihn fragen, ey, da ist was passiert, sag doch mal. Ist auch bei Raik Anders ist es so, bei Armes Deutschland, dass Leute ihn fragen, ey, da passiert, was ist denn deine Haltung dazu? Dass Leute wollen schon eine Orientierung mal von jemandem, den sie hoffentlich vertrauen, und ich hoffe, dass wir uns dieses Vertrauen auch erarbeiten können. Und dann gibt es als erstes den Livestream um 23 Uhr und danach erst die lineare Fernsehsendung. Und natürlich gucken wir, dass die Filme, die wir machen, auch mobile gut funktionieren. Das heißt, wir arbeiten mehr mit Inserts, mehr mit Grafiken und gucken da, wie man das noch so optimieren kann, dass man das Stück auch vielleicht ohne Ton schauen kann irgendwann, wenn man in der Bahn ist zum Beispiel.
Für dich persönlich ist das ja auch eine ganz neue Rolle. Also Nachrichtengeschäft ist neu, moderiert hast du schon, Club Konkret, anderes Format aber und sonst eher als Autor bei ZAP, beim NDR. Wie bereitest du dich jetzt auf diese neue Aufgabe persönlich vor?
Ich muss unheimlich viel lesen gerade. Also weil ich habe mich ja sehr konzentriert mit dem Mediengeschäft beschäftigt und habe da genau geguckt, was da passiert. Jetzt muss ich nochmal mehr auf die weltpolitische Lage gucken, mehr gucken auf die Diskurse in Deutschland, auf die ganzen Sachen, die wir da haben, um da halt auch auf den Kern zu kommen. Was ist vielleicht der Knackpunkt, den andere noch nicht so richtig haben, oder was kann man da noch anders rausarbeiten? Ich mache ganz klassisches Moderationscoaching, weil es schon was anderes ist, so in dieser grünen Hölle zu stehen, wie sie beim ZDF ja heißt.
Das ist das virtuelle Studio, das Nachrichtenstudio.
Ne? Das ist das große virtuelle Nachrichtenstudio. Das ist ein großer grüner Raum, in dem muss man sich irgendwie reinstellen und sagen, so, ich fühle mich hier wohl. Das ist nicht so einfach, weil ich eigentlich bis jetzt immer nur mit Leuten irgendwie ein Zielgespräch und interagiert habe. Und das macht aber total Spaß, dann auch zu sehen, wie man das anders machen kann, wie das dann funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Rolle als das, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich finde es sehr geil, weil Nachrichten habe ich früher auch schon gemacht, klar. Bevor ich dann die etwas längeren Sachen gemacht habe. Und da jetzt ein neues Projekt anzuschieben und zu gucken, was kann funktionieren, wie reagieren Leute darauf, was wollen die, wie kann man darauf eingehen, das ist total geil.
Ich bin gespannt, ob ihr mal dann auch in den Nachrichten eine 100-Tage-Bilanz haben werdet von Politikern, die euch dann beschäftigen wird, wenn sie neu im Amt sind. Wenn du dann deine persönliche 100-Tage-Bilanz siehst, wann bist du zufrieden?
Ich glaube, ich bin zufrieden, wenn ich merke, ich weiß ungefähr, wo der Nachrichtenhase hinläuft und wo wir einen anderen Blick drauf legen können, dass wir Stücke machen, die man so von uns nicht erwartet, die man vielleicht auch selber nicht erwartet, wo das ankommt, man anguckt und erstmal denkt so, wow, das ist okay, abgefahren, nee, aber ist eigentlich ganz geil. Also wir hatten jetzt ein Stück über einen Flüchtling aus Syrien, der hat im O-Ton viel gesprochen, er war aber nie beim Sprechen zu sehen, sondern ist immer unterschnitten worden mit Bildern, wo er einfach irgendwas gemacht hat. Das hat beim ersten Mal, habe ich gedacht so, hä, was passiert da? Beim zweiten Mal O-Ton ohne sprechenden Flüchtling dachte ich so, was soll das? Beim dritten Mal dachte ich, ah, das ist eine Masche. Und dann irgendwann hat man verstanden, dass was das sollte, nämlich zu zeigen, wie distanziert man zu diesem Flüchtling eigentlich ist, weil er depressiv ist, weil er niemanden hat, mit dem er reden kann. Also es war eine super Idee, die total gut funktioniert hat. Und wenn solche Sachen kommen, dann, glaube ich, bin ich sehr zufrieden. Und wenn wir ganz viele Follower haben auf Twitter und Facebook.
Gibt dir Klaus Kleber was mit auf den Weg?
Bis jetzt noch nicht, nee. Aber ich kann ihn mal fragen, was so sein Tipp ist. Er ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Kollege. Also wo man auch merkt, er hat sehr viel Erfahrung. Der weiß ganz genau, wie das funktioniert. Also ich habe ihn schon kennengelernt. Das ist schon toll, mit so einem gestandenen Nachrichtenmann zu tun zu haben. Aber wir dürfen uns da natürlich auch nicht zu viel abgucken, weil wir wollen ja nicht der kleine Klaus Kleber sein, sondern schon was Eigenes.
Was mit Medien? Das 360-Grad-Medienmagazin. Und wir berichten heute von der Republika. Die Konferenz rund um die digitale Gesellschaft ist gerade in Berlin zu Ende gegangen. Und im berühmten Innenhof, da läuft noch ein bisschen Musik. Das eine oder andere Bier wird zum Ausgang noch getrunken. Und natürlich Mate. Insgesamt, da war die Stimmung auf der Republika diesmal optimistischer als in den letzten Jahren. Wir erinnern uns, im letzten Jahr, da gab es eigentlich echt einen Tiefpunkt rund um die Snowden-Enthüllungen. Dennoch, auch in diesem Jahr war Sicherheit wieder ein und weiter ein Thema. Googles Sicherheitschef war zum Beispiel da und der beschrieb sein Verhältnis zu Geheimdienstaktivitäten und er sagte dazu, Behörden sollten keinen unbegrenzten Zugriff auf Netzdaten bekommen, sondern nur nach richterlichem Beschluss. Ja, einige Zuhörer kritisierten dann aber, dass Google im Grunde ja nicht selbst nicht besser sei und auch massenhaft Daten auswerte. Wir schauen jetzt aber mal auf ein Medienthema mit einem ganz anderen Schwerpunkt, mit dem Schwerpunkt Radio nämlich. Und die Frage, die wir da klären wollen, die lautet, wie klingt das Radio der Zukunft? Bei der BBC, da wird an dieser Antwort von Frank Melchior und seinem Team geforscht. Der Head of Audio Research erklärt, dass wir in Zukunft responsives Audio erleben können. Das hat eine räumliche und eine zeitliche Komponente. Und es geht um 360-Grad-Audio statt Stereo und um Inhalte, die sich an das Zeitbudget des Hörers dynamisch anpassen sollen. Daniel hat sich das Konzept im MIZ Innovation Space genauer vorstellen lassen.
Wenn wir über Responsive Radio reden, dann haben wir verschiedene Dimensionen, wo wir diese Responsiveness irgendwie generieren, denke ich. Und das kann zum Beispiel sein, dass man das Programm in der Länge anpasst an die Zeit, die zum Hören zur Verfügung steht. Und zwar nicht in der Form, wo man jetzt was überspringt, also im Sinne von Vorspulen oder sonst irgendwas, sondern man wirklich sagt, okay, es gibt die Geschichte, kann man in unterschiedlicher Art und Weise erzählen. Und abhängig davon, wie viel Zeit zur Verfügung steht, wird halt die eine oder die andere Variante gemacht, ohne dass man aber die unterschiedlichen Varianten wirklich produziert komplett, sondern es wird generiert beim Zuhörer mit den Informationen, die da sind. Das ist eine Dimension. Eine andere Dimension: wir haben krasse Wachstumsraten, was das Hören über Kopfhörer angeht, weil viele Leute eben über Smartphones, Tablets, in der U-Bahn und so weiter Programme hören. Und da fragen wir uns auch, kann man denen vielleicht mal mehr bieten als Stereo? Das heißt, das ist eher so eine räumliche Dimension oder so eine 3D-Audio-Dimension, die jetzt vielleicht für eine Nachrichtensendung nicht so spannend ist, aber vielleicht für ein Radiodrama, also für ein Hörspiel oder Musik eine spannende Sache ist. Und das ist eine andere Dimension, die wir so erkunden, so als Unterschied. Und dann wollen wir das vielleicht mal alles zusammenführen in so ein großes Ganzes. Und das heißt dann Responsive Radio vielleicht.
Ich frage mich ja immer, auch gerade wenn man darüber spricht, gerade so als Radiomacher, auch so bei so personalisierbaren Diensten, nehmen wir mal das Beispiel, ich sage, ich möchte jetzt gerne, ich habe jetzt 12 Minuten Zeit, das sind meine Interessen, fülle mir diese Zeit möglichst so auf, dass ich da viel von habe.
Ja.
Muss ich jetzt als Radiomacher sagen, aber das gute alte Live-Radio, irgendwie passt das ja nicht mehr. Oder wie so gerade das Verhältnis zwischen Live on Demand, also stirbt Live?
Nö, glaube ich nicht. Gerade als Öffentlich-Rechtlicher gibt es ja verschiedene Funktionen, die man erfüllt. Und ich glaube, eine Funktion ist definitiv, die bestimmte Gruppen der Gesellschaft zu bestimmten Ereignissen zusammenzubringen. Und das ist live. Und das kann eine Nachricht sein, die halt aufgearbeitet wird. Das kann ein Sportereignis sein, das kann ein Konzert sein. Aber das muss live sein, weil das bringt die Leute in dem Moment zusammen, sozusagen. Und dann gibt es sicherlich Dimensionen, wo man Leute in Interessenslagen vielleicht zusammenbringt. Das muss dann nicht unbedingt live sein. Aber es wäre ja schön, wenn das sozusagen ineinander greift. Also ich glaube, also ein dogmaartiges Denken in da gehen wir jetzt nicht hin in diese On-Demand-Welt und diese Webcams, weil wir machen ja Radio und Radio ist ja live. Das ist genauso falsch, wie zu sagen, naja, es wird eh alles irgendwie On-Demand sein und alles, jeder baut sich sein Programm selber zusammen sowieso. Ich glaube, das muss zusammen passieren. So.
Das ist jetzt aber noch so ein bisschen abstrakt.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und das ist vielleicht in Teilen auch noch nicht ganz zu Ende gedacht, sozusagen. Aber was ich zum Beispiel, also was vielleicht nicht so abstrakt ist, wenn man so eine Geschichte erzählen will, dann weiß man ja, was ist wichtig in der Geschichte und was ist nicht so wichtig. Und wenn man weiß, der Hörer hat jetzt nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung, dann will man ja die wichtigen Dinger rüberkriegen. Aber man möchte ja trotzdem eine Geschichte erzählen. Der Bogen soll ja da sein, sozusagen. Und da ist halt, glaube ich, die Herausforderung für die Programmmacher, dass sie das sozusagen ja so einpacken können, und da hilft dann die Technologie, dass das dann möglich wird sozusagen. Also ich mache das mal ganz einfach. Man stellt sich vor, man hat einen Podcast, da ist ein Lautstärkeregler und daneben ist ein Längenregler, und da kannst du einstellen, ob du den Podcast in 12 Minuten oder in 24 Minuten hören willst.
12 Minuten ist dann Mickey Maus Stimme?
Eben nicht. 12 Minuten sind genau die gleichen Stimmen. Aber bestimmte Details gehen weg oder vielleicht bestimmte Nebengeschichten gehen weg. Ist ungefähr so, als wenn wir hier im Strandkorb sitzen und ich irgendwie mir überlege, naja, wie kriege ich denn jetzt meine Geschichte so gut verpackt, dass mein Gegenüber das versteht? Und was sind da die wesentlichen Elemente? Ich möchte eigentlich reagieren auf den Zuhörer. Und wenn ich jetzt weiß, wir haben jetzt nur ein bisschen Zeit, dann kann ich halt länger ausholen. Wenn ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, dann sage ich Slider, 12 Minuten, 24 Minuten, keine Mickey-Maus-Stimme, trotzdem schöne Geschichte. So.
Und das wird dann von Algorithmen bestimmt, bis dass die automatisch erkennen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Macht das der Redakteur, dass der bestimmte Stellen markiert?
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Der Redakteur versucht, die Geschichte so einzupacken, dass der Algorithmus zwar die Länge modifiziert, aber der Redakteur bestimmt, was wichtig ist und was weggelassen wird und was nicht. Und das ist, glaube ich, essentiell. Wir reden nicht über Algorithmen, die Geschichten erzählen, sondern wir reden darüber, dass ein Redakteur einfach mehr Preis gibt von dem Wissen, was er eh hat. Weil er weiß ja, wie ein 2-Minuten-Zusammenschnitt aussehen würde.
Also das ist ganz interessant. Wir reden jetzt knapp 10 Minuten und ich habe immer so eine Schere im Kopf mitschneiden, wo ich so denke, den Teil nehme ich mit, wenn ich nochmal eine komprimierte Fassung mache. Mhm. Und das ist ja im Prinzip das, was jetzt hier so unterbewusst bei mir mitläuft, genau das, was du beschreibst, aber anders technisch ausgespielt.
Genau, und jetzt wäre sozusagen das deine Schere im Kopf, dass man die vielleicht in die Repräsentation des Contents mit reintut.
Ja.
Und dann lieferst du den Content aus an den Zuhörer. Und dann kann sozusagen die Schere so angesetzt werden mit dem Wissen, was der Zuhörer sozusagen, was sein Kontext ist.
Wenn ich mir nochmal anschaue, ich habe im Januar eine kleine Reise gemacht. Ich war auf der CES in Las Vegas.
Aha.
Und da hat Mercedes ein Konzeptauto vorgestellt, wie sie sich das autonome Fahrzeug der Zukunft vorstellen. Das haben sie sich als Wohnzimmer sozusagen vorgestellt. Es war mit Holz ausgelegt, es waren bequeme Sessel, um einen herum sind überall Touchscreens und so. Und das ist mir aufgefallen, ich freue mich da total drauf, weil ich dann die ganze Zeit Netflix gucken kann.
Mhm.
Aber die Zeit, dass ich dann Radio höre, während das Auto mich durch die Gegend kutschiert, im wahrsten Sinne des Wortes, spielt da keine Rolle mehr. Kümmert ihr euch auch darum, wie könnte dann beim autonomen Fahren tatsächlich Audio eine Rolle spielen? Ist das ein Thema oder ja, nicht so?
Ist schon ein Thema. Also ich glaube, zwei Dimensionen. Also das eine ist natürlich, diese Responsive Radio Sache ist jetzt nicht nur auf Radio beschränkt. Also das geht auch mit Videoprogrammen. Das ist so eine Dimension vielleicht im Kontext. Die andere Sache ist, autonomes Fahren konkret, da sind wir jetzt vielleicht noch nicht mit beschäftigt, aber natürlich, ja, was sind die Umgebungen, wo man sozusagen Audio konsumiert? Und da finde ich, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, es gibt eine Berechtigung für, man kann jetzt sagen Radio, man könnte aber auch sagen für Audio only. Weil das zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass man noch andere Dinge parallel macht. Und das wird vielleicht ein bisschen relativiert in so einem autonomen Auto, wo man vielleicht dann auch gucken will. Oder man guckt halt raus und kriegt dann sozusagen Audio only Content. Und ich glaube, es gibt eine Menge Platz, wo man Audio only haben will. Und Auto ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und das geht aber auch durch das Autonome nicht zwingend weg, glaube ich. Also das ist schon, manchmal will ich ja auch vielleicht einfach rausgucken. Und
aber wechseln dann nicht die Ansprüche ans Radio?
Ja, das glaube ich schon. Aber das tun sie ja jetzt auch schon, oder?
Inwiefern?
Naja, die Ansprüche haben doch schon gewechselt, wenn ich jetzt sozusagen nicht nur den einen Sender habe, den es in der Welt gibt, sondern ganz viele. Und dann sozusagen habe ich Leute, die Podcasts produzieren. Und mit jedem dieser Schritte wechseln doch die Ansprüche und die Perspektiven.
Ich habe mit dem Kollegen Herrn Pähler, bei uns im kleinen Minimagazin Was mit Medien, haben wir mal über so einen ähnlichen Punkt diskutiert. Da ging es so ein bisschen darum, wie flexibel man auch als Radiosender sein sollte. Wenn ich mit meinem Smartphone unterwegs bin, wenn ich jetzt hier meine App öffne, habe ich direkt da den Content, der mich hier betrifft, zum Beispiel was das Wetter angeht. Fahre ich nach Potsdam, habe ich eine andere Wettervorhersage.
Ja.
Warum passiert das bei Radiosendern nicht? Also klar, es gibt so Regionalisierung in den Wellen, dass die unterschiedliche Inhalte ausspielen, aber das ist ja nicht dynamisch. In Wirklichkeit rufe ich dann ja eine andere Frequenz auf.
Mhm.
Gibt es da auch Überlegungen, Konzepte, ob man sozusagen diesen Benefit, den man im Smartphone hat, nicht irgendwann auch mal auf einen Stream übertragen kann? Oder ist das eigentlich jetzt so aus Ingenieurssicht totaler Quatsch, weil man das anders löst?
Nee, das gibt es eigentlich schon. Also nicht im Sinne das ist schon in der Anwendung, aber die Technologien dafür gibt es, wo man sagt, okay, es gibt Elemente in den Streams, die halt ausgetauscht werden können oder die angepasst werden können an meine Vorlieben, an meinen Ort und so weiter, ohne, und das auch broadcastmäßig funktioniert. Also ich habe einen Stream, da sind die Optionen drin vielleicht und dann in meinem Device wird halt entschieden, welche Optionen bekomme ich. Das kann man zum Beispiel auch sprachlich machen, dass man sagt, man hat verschiedene Sprachversionen, oder das kann man halt örtlich machen im Sinne von Wetter oder sonst irgendwas.
Warum gibt es denn das dann noch nicht so in der breiten Anwendung?
Das gibt es sicherlich deswegen noch nicht, weil die ganze Infrastruktur, die dahinter sitzt, sozusagen noch nicht da ist. Also es muss ja auch beschickt werden und ich glaube, das ist noch sehr einkanalig im Moment.
Was mit Medien? Das googelnde Medienmagazin. Und wir nehmen uns heute bei D-Radio Wissen eine Stunde Zeit, um uns mal intensiv mit den Themen der Internetkonferenz Republika zu beschäftigen. Ja, und da müssen wir auch über einen totalen Flop im Programm rund um die russische Band Pussy Riot reden. Die waren als Gäste da und wir erinnern uns, die hatten einen Skandalauftritt in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale und wurden dafür fast 2 Jahre lang inhaftiert. Als politische Heldinnen kamen sie jetzt auf der Republika aber gar nicht daher. Sie verweigerten sich quasi den Fragen des Moderators und ja, das Publikum hat das quasi mit Flucht quittiert. Wir verweigern euch jetzt aber nicht eine weitere Medienfrage, die wir für euch klären wollen. Und die beschäftigt sich mit der Verlagswelt. Und die Frage lautet, kauft sich Google bei Verlagen Sympathie ein? Diese Frage, die stellt sich seit einer Woche. Da wurde nämlich diese Initiative vorgestellt. 150 Millionen Euro wird Google für eine Digital News Initiative zur Verfügung stellen und gemeinsam mit europäischen Partnerverlagen soll ein Weg gefunden werden, wie Nachrichten in der mobilen und auch in der digitalen Welt ihren Nutzer erreichen können. Ja, dieses Engagement von Google, das hat in der Medienwelt, ich sag mal so, nicht nur Fans. Daniel hat auf der Republika mit Google-Deutschland-Sprecher Kai Oberbeck über die wahre Motivation von Google gesprochen, diese Initiative ins Leben zu rufen.
Seit der Ankündigung in der vergangenen Woche, 150 Millionen Euro in einen Förderfonds in Zusammenarbeit mit europäischen Verlagen zu stecken, gab es ja ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gab auf der einen Seite Kritik, die vielleicht erwartbar war, auf der anderen Seite haben aber auch schon Medienhäuser gesagt, das ist spannend, wir möchten mit zu diesen Partnern gehören. Sind inzwischen schon weitere Partner hinzugekommen?
Ja, wir haben, seitdem wir gestartet sind mit dieser Initiative und bekannt gegeben haben, dass wir mit 8 europäischen Verlagshäusern, Medienhäusern starten, sind allein in Deutschland jetzt schon 7 weitere hinzugekommen, mit dem Spiegel, mit dem Tagesspiegel, mit Golem, mit Bauer Media und noch weiteren. Auch international kommen immer weitere dazu, das Interesse nimmt auch nicht ab. Und vielleicht ist es auch dadurch begründet, dass es eben über nur den schnöden Mammon zum Beispiel hinausgeht. Es ist also jetzt mitnichten so, dass wir herangegangen sind und sagen, einfach nur mit Geld könne man digitalen Nachrichtenjournalismus weiter forcieren, sondern man muss ein bisschen mehr dazu.
Ich würde mir auch gerne nochmal so die einzelnen Aspekte nochmal rauspicken, was sich genau angeschaut werden soll. Also zum Beispiel geht es auch um wissenschaftliche Untersuchungen, die gefördert werden sollten. Was sind das so für Fragen, die da gestellt werden könnten?
Nun, insgesamt sind es 3 Säulen, um die es geht. Einerseits der Produktbereich, dass wir zusammen über Produkte nachdenken, wie man zum Beispiel, wie gesagt, neue Nachrichtenformen online finden kann. Und das halt bedeutet auch von uns, was wir hineingeben, ist zum Beispiel technologische Expertise. Das, was Google sehr gut kann, glaube ich, oder wo wir zumindest die Meinung haben, dass wir das ganz gut machen, sind Produkte zu erschaffen, die sehr intuitiv sind, die Nutzer sehr, sehr gut nutzen können. Wir haben sehr, sehr viele 1000 Ingenieure, die daran arbeiten, an solchen Produkten arbeiten. Und hier können wir sicherlich unseren Teil dazu beitragen, auch Anreize zu schaffen oder vielleicht auch neue Wege zu gehen. Der zweite Bereich ist der Bereich der Aus- und Weiterbildung. Das beinhaltet zum Beispiel das, was du gerade gefragt hast, auch zusammen mit wissenschaftlichen Einrichtungen. So arbeiten wir zum Beispiel schon seit Jahr und Tag oder seit mehreren Jahren in Deutschland mit der Hamburg Media School zusammen. Haben hier auch maßgeblich mit unterstützt im Bereich Digital Journalism. Und hier gibt es zum Beispiel sehr, sehr gute Anknüpfungsmöglichkeiten, wo man auch weiter rangehen kann. Das lässt jetzt noch keine Eingrenzung auf bestimmte Forschungsstätten zu, oder so will ich es nicht verstanden wissen, aber in diese Richtung kann es gehen. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit dem European Journalism Center zusammen, um hier auch zu forschen, was zum Beispiel im Bereich Digital Journalism, also in Sachen Datenanalyse, zur Aufbereitung für journalistische Arten und Weisen sein kann. Sei es jetzt, wie man Daten visuell auf journalistischen Angeboten darstellen kann in neuer Arten und Weisen. Darüber hinaus gibt es dann natürlich auch den Fonds, für 3 Jahre jetzt erst einmal mit 150 Millionen Euro ausgestattet ist, um ganz spezifische Projekte auch zu fördern. Und das kann von den großen Verlagshäusern genauso in Anspruch genommen werden oder auch herangegangen werden, wie von kleinen, wie von Freelancern, wie von Blogs. Also insofern, da wollen wir uns auch nicht von vornherein jetzt limitieren. Also da geht es tatsächlich darum, wegweisende neue Formen zu erforschen und denen auch eine Chance zu geben.
Und was hat Google jetzt konkret davon?
Nun, wir arbeiten ja nicht erst seit heute oder seit dieser Initiative mit Verlagen zusammen, sondern das schon seit Jahr und Tag. Also wir alleine, das geht alleine zum Beispiel Werbepartnerschaften im Bereich AdSense, das ist das Werbemodell, was wir schon seit über 10 Jahren auch zusammen mit Verlagshäusern, mit Publishern betreiben. Und von dem alleine jetzt in Deutschland im Jahr von 2011 bis 2013 eine Milliarde Euro an unsere Publisher-Partner ausgeschüttet worden ist. Also insofern zeigt das auf dem Bereich schon einmal, dass wir uns auch als Partner sehen in dem gesamten Ecosystem rund um Journalismus und auch rund um digitalen Journalismus. Und da sehen wir es uns auch mit als unsere Verpflichtung an, dass wir hier auch Initiativen starten und auch mithelfen, unseren Teil dazu beitragen, dass es auch nachhaltig vonstatten geht. Wir haben schon seit dem Jahr 2010 das International Press Institute in Wien auch mit einer sehr statthaften Summe gefördert. Wie gesagt, die Hamburg Media School hier in Deutschland. Wir forcieren auch den Bereich Journalistenpreise oder auch in Workshops. Wir haben schon mehrere tausend Journalisten weltweit in Workshops über Plattformen, über Services, wie man mit Mitteln des Internet Datenrecherche betreiben kann, die auch für die redaktionelle Arbeit helfen, um einfach das Wissen darüber auch zu verbreitern, was da alles möglich ist. Und da kann man noch sehr, sehr viel mehr tun.
Bei der Kritik war ja zum Beispiel eine Sache, die mir da so hervorgestochen ist, ein Springer-Vertreter hat sogar gesagt, liebe Mitverlage, die euch da engagiert, Google würde Industriespionage betreiben, um vielleicht sogar, um vor allen Dingen das Wissen der Medienhäuser anzuzapfen. Wie reagierst du darauf?
Also über solche Kommentare muss ich, glaube ich, jetzt nicht noch weiter selber nochmal kommentieren. Das spricht, glaube ich, für sich selber. Letzten Endes ist jeder Verlag, jedes Haus, auch die skeptisch dem gegenüberstehen, völlig offen natürlich in dem, wie sie diese Initiative sehen, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Wir können nur darstellen, was damit bezweckt ist. Und die Resonanz bisher zeigt, dass das auf sehr, sehr offene Ohren stößt, dass auch in den Dialog, in den Gesprächen, die wir vorneweg geführt haben, ist ja nicht so, dass wir jetzt erst mit dieser Idee gekommen sind, sondern die Idee für solch eine Initiative, für so eine Zusammenarbeit, gibt es schon seit mehreren Jahren. Wir haben vor mehr als einem Jahr auch den Dialog ein bisschen weiter verstärkt. Wir haben jetzt in diesem Jahr beim Wirtschaftsforum in Davos uns in einer etwas größeren Runde getroffen, um das zusammen mit Verlagen auch zu besprechen, ob daran Interesse herrscht, wo Bedürfnisse gesehen wird. Und jetzt ist es eben so weit, dass es konkret ist und auch mit den Initialpartnern, wie gesagt, in Deutschland mit der Zeit oder FAZ und jetzt eben auch schon mehrere, da auch konkret zu werden. Die nächsten Schritte letzten Endes werden jetzt sein, dass wir hier Beirat gründen oder wie immer man das dann nennen will. Vielleicht kriegt das einen etwas nicht ganz so steifen Namen sozusagen, um Kriterien festzulegen, wie die weiteren Schritte herangegehen werden, um Kriterien festzulegen, wie auch zum Beispiel bei dem Fonds damit mit den Geldern umgegangen wird. Also da ist jetzt auch noch eine Menge definitiv jetzt auch zu tun. Und jetzt geht das praktische Arbeiten sozusagen los.
Meine letzte Frage ist, gerade in den Gesprächen, wenn Google mit den Verlagen spricht, auch wenn es auch um Content geht, wie seht ihr diesen Drang von, oder was sagen die Medienpartner, was den Bereich Innovation angeht? Wo drückt da der Schuh? Wie groß ist die Bereitschaft, auch neue Dinge auszuprobieren? Ist das so aus den Gesprächen, gibt es da so eine Tendenz, die man da herauskristallisieren kann?
Nun, also ich glaube so, dass das Unken auch in der Verlagsbranche, zu wenig Innovation und alles ist so schlecht und Print geht so schlecht, das wird gerne mal ein bisschen immer so penetriert, das sehe ich aber nicht allen Orten so. Also dass Lust besteht, neue Sachen zu entwickeln, neue Suchmaschinen zu entwickeln. Jetzt jüngst kam auch die Info, dass Blendle hier nach Deutschland kommt, ein sehr, sehr erfolgreiches Angebot auch in Holland. Also insofern, es gibt solche Sachen. Und hier in Berlin, wir sind jetzt gerade bei der Republika, man sieht eben auch, dass es hier ein neuer Gründergeist sozusagen auch bei Startups, auch im redaktionellen Bereich auch herrscht. Ob nun Sachen wie Leistungsschutzrechte oder dergleichen solch positiven Stimmungen immer zuträglich sind, lasse ich mal dahingestellt. Aber generell glaube ich, dass das auch in dem Bereich sehr, sehr vieles möglich ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass es viel mehr solcher Initiativen gibt, wie wir sie jetzt zusammen mit Partnern herangehen und dass das auch ein Initial ist, stärker noch in das Ausprobieren hineinzugehen, das Experimentieren hineinzugehen. Das ist immer sicherlich etwas, wo wir Deutschen in der Vergangenheit vielleicht immer ein bisschen zu perfektionistisch herangegangen sind und immer alles ganz, ganz perfekt ausklamüsern wollen, bis mal etwas gestartet wird. Und vielleicht hilft es, mal ein bisschen experimentierfreudiger an Themen heranzugehen, auch beim digitalen Nachrichtenjournalismus.
Was mit Medien, das hintergründige Medienmagazin, und wir schauen weiter auf die Republika. Ein großes Lob bekam dort der Astronaut Alexander Gerst, der begeisterte für Wissenschaft und berichtete lebhaft von seiner Reise auf der Raumstation ISS. Vom Publikum gab es hierfür viel digitalen Flausch, und das Video von seinem Vortrag, das findet ihr übrigens auch auf YouTube. Eröffnet wurde die Republika mit einer Keynote von Ethan Zuckerman. Der sprach darüber, dass unsere Gesellschaft irgendwie kaputt ist, von Misstrauen geprägt, und darüber, warum Journalisten das Misstrauen auch nutzen oder sogar lieben sollten. Das ist ziemlich spannend, denn Misstrauen, das ist eigentlich ein großes Beispiel. Die Debatte um die deutsche Medienberichterstattung nach dem Germanwings-Absturz, erinnern wir uns daran, zeigt, dass es auf Seite der Medien eben nicht nur Licht und viel Schatten gab, auch das Publikum, das hat sich verändert. Und in der breiten Gesellschaft, da wird das Misstrauen gegenüber Medien größer. Der Begriff Lügenpresse ist im Grunde alltagstauglich geworden. Und daran ändert sich auch nichts mehr, sagt Ethan Zuckerman. Er ist Leiter des Center for Civic Media im MIT, dem Media Lab. Und Daniel hat mit dem Medienwissenschaftler im MIZ Innovationsspace gesprochen und gefragt, wie Journalisten sich denn auf dieses neue Verhältnis zum Leser, Hörer und Zuschauer einstellen können.
So, the reason I say the system's broken and that's a good thing, is that it's forcing us to take seriously this idea that we have to make deep structural changes. And I think it's also forcing us to take seriously the idea that just adding the internet but not making other big, profound changes isn't going to be enough. I think comments are a great example of this. People said, hey, we're a newspaper, let's just add intranets, we'll let people have comments. And what we have is chaos, and no one likes it. The newspapers don't like it, people don't like it. It's just not a very good experience. We didn't really think through what are the dynamics of this new space, what are the dynamics of this new way of being. But I think what's going on in Germany right now in particular is that we do have a rise of mistrust in institutions of all sorts. And I think here, maybe it's manifesting around the media more than it is around anything else. I think the term is Lusopresse, is that right? That this sort of skepticism that the media is giving us the whole story, that's very typical of this phenomenon that I'm seeing affecting governments, affecting corporations, affecting large institutions of all sides. It is a moment where we are inclined to be skeptical instead of inclined to being accepting.
And I think how people recept certain stories is changing. I think stuff you could do 5 years ago on the internet isn't possible anymore. For example, when we had this plane crash, the Germanwings example, some outlets showed pictures from the airport where their families have been waiting. There was a huge outrage, and people were very sensitive about it. And I'm working also for a news outlet that took down those pictures because they said, oh, usually in the last years, 20 years, we always had those pictures, but right now it's not possible anymore. Is it that kind of thing that is changing?
It's interesting. I think that the internet is very good at spreading outrage. Outrage seems to be this very contagious emotion. And so when someone says, it's really shameful that these families are being exploited, everyone sort of picks up on the outrage and amplifies it very clearly. You probably need a moment for someone from the news industry to say, look, good point, really interesting, but here's why we've done this historically. Here are cases where people have said it's really important to have that information. At the very least, you need the news to be able to sort of engage and have a conversation. You don't necessarily have to accept that this new way of doing things is the right way. At the same time, if you don't have that conversation, if you don't acknowledge that there are some people who are upset and outraged, you're sort of losing the battle before it begins, because then you are this unaddressable, you know, no one can talk to them, they're not listening to the will of their audience, and then you've lost completely. So it's something in that balance between explaining what you're doing and also reconsidering what you're doing. Is this, in fact, the right practice? You know, how did we have a debate within our news organization about was this correct or incorrect? And can we open and share that debate with the readers so they can see the logic that we went through and they can see that we're serious professionals taking these questions seriously, not horrible people, you know, just out to sort of exploit you.
You said we need to rethink something. How should we start as journalists to change this problem?
So I think that journalists tend to think of their audience as pretty passive. And I think that's a terrible mistake. I actually think the audience right now is anything but passive. The audience right now is active and highly mistrustful. And for me, the question is, if you have an audience that is active and highly mistrustful, how do you build news for them? And I think the answer is that you open up the process of how you make decisions. You really address this question of why do we believe this to be true? What are the steps that we went through to verify this? And why do we disbelieve something else? Why do we think that something else is not true? And I think when this comes to maybe not so much the German wings, where it was more a question of getting the information, but the case of the plane shot down in Ukraine, where suddenly you had Russia Today giving its own story, you have to share with listeners or with readers why they don't believe that Russia Today is credible, and how they're sorting through that information instead of going back and forth. Because otherwise what happens is people are consuming the news you're putting forth, but then they're encountering all sorts of other news out there, and then they say, oh, look, here's the secret that Deutsche Radio isn't giving us. You know, here's the secret information that's being shared from us. Flip the whole model around. Assume that your readers and your listeners are very passionate and very active. Assume that they're going to find that other source out there and address it.
So schnell kann's gehen. Das war's schon wieder für heute. Eine Stunde Was mit Medien zur Republika 2015. Ja, dann ist Daniel auch wieder da in der nächsten Woche. Und das ist dann übrigens, Achtung Trommelwirbel, unsere 400. Ausgabe von unserem Medienmagazin Was mit Medien. Ja, und was soll man sagen zu einem solchen Jubiläum? Daniel und ich, wir gehen nochmal wirklich in uns, schmeißen alle grauen Gehirnzellen an, die wir haben, und überlegen uns, ich sag mal, irgendwas Hübsches für euch. Und ja, zu diesem 400. Jubiläum, da würden wir uns dann natürlich freuen, wenn ihr auch wieder live dabei seid. Am kommenden Donnerstag um 20 Uhr hier live bei D-Radio Wissen. Ja, und bis dahin, da wünsche ich euch noch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.